This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Meyer, und mit
Stefan Winterbauer am anderen Ende der Leitung. Hallo, ja. Es ist die Vorweihnachtszeit.
Es weihnachtet sehr.
Den dritten Advent, das dritte Lichtlein leuchtet. Ich bin heute ausnahmsweise relativ gut gelaunt, muss man sagen. Ich weiß auch
aber nicht. Aber Moment mal. Dritter Advent, der ist aber jetzt schon ein paar Tage her.
Ja, aber wir haben ihn noch, weil solange bis das vierte Lichtlein leuchtet, ist das dritte Lichtlein aktuell. Also so in meiner Welt. Ja, ja. Oder ja, wie ist das bei euch? Genau. Zündest du dann schon vorweg das vierte an? Oder?
Nee, aber für mich ist der dritte Advent dann abgehakt.
Das war's so, abgearbeitet. Dann. Ja, genau. Ah, gut, ja. Also wir zünden manchmal das Kerzlein dann auch noch unter der Woche an.
Warum sprichst du denn immer in diesen Verniedlichungsformen?
Weil es die so Adventszeit
kindergartenmäßig
ist. Weil es die Adventszeit Kerzlein.
Ist.
Kerzlein, das Lichtlein, das Lichtlein. Ist diese Niedlichkeit. Draußen ist ein Wetter wie Schwein, ja, da muss man wenigstens sich drin ein wenig, wie sagt Ditsche immer, muggelig machen.
Hügel. Okay. Hügel. Gut, wir machen so, hier geht's auch mal hügelig in unserem Podcast. Vorab, bevor wir zu unseren drei ausgesuchten Themen der Woche kommen, nochmal die eindringliche Bitte, uns zu abonnieren oder zu teilen oder zu bewerten. Interaktion, das brauchen wir. Obwohl, es läuft ja sehr gut,
es kann noch besser laufen.
Es kann immer noch besser laufen. Ja. Ne, wir haben hier ja mittlerweile auch Werbung. Ich hoffe, das schreckt nicht allzu viel ab.
Wir kriegen davon ja nichts mit, von der Werbung. Nur ihr, liebe Hörer.
Ach so, ja, ich höre dann nochmal nach, ob das seriös ist. Und das
was
ist
war denn
ja
zuletzt drauf, weißt du es noch?
Ach, Lufthansa.
Lufthansa, Deutsche Bank, Mercedes, das ganze Programm.
Ja, die DAX, nur die DAX-Konzerne.
Darf man jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen, diese ganzen Namen. Ne? Aber wir piepen ja nichts.
Doch, darf man. Und wenn noch mehr DAX-Konzerne bei uns werben wollen.
Gerne melden.
Bitte sehr, wir haben nichts gegen Werbung. Ja. Also im Prinzip nicht.
Nein,
ich hatte ja auch angeregt, etwas zu machen über Weihnachtswerbung, aber das fandst du nicht so gut, ne?
Ja, ich habe da irgendwie keine Meinung. Ich habe noch keinen einzigen richtigen Weihnachtswerbespot gesehen. Also jetzt bis auf die ganze diesen Kommerzkäse von Ferrero Rocher oder Merci mit der Kirche. Aber Kirche. Die Kirche hat Pause. was weiß ich, wer macht denn da immer die Werbung? Penny und so mit
Rewe.
Und Rewe jetzt. Die Supermärkte sind da immer groß. Ich habe keinen einzigen davon gesehen. Hast du davon einen gesehen?
Ich sehe das nur manchmal, wenn die Kollegen von Horizont, Fachblatt für Medien und Marketing, die so Werbespots hochjubeln, ja, hier ein rührender BMW-Spot, den auch Herausgeber Uwe Vorkötter gelobt hat, bei LinkedIn habe ich gesehen, da habe ich ihn mir auch angeschaut und ich fand ihn tatsächlich auch rührend.
Es geht ja aber häufig dann gar nicht so oft im echten Fernsehen gezeigt, diese super rührenden.
Und das sind dann irgendwie französische Untertitel und dann lief das nur im französischen Fernsehen.
Im echten Fernsehen kommt dann so ein Schrott mit den Engeln und dem BMW, die Bremsen.
Es kommen, bei diesen langen, ausufernden Werbespots, die dann irgendwelche Preise kriegen oder
bejubelt
werden von den Fachmedien, das sind immer Familie, immer alte Leute, die tendenziell allein sind und dann Besuch von ihren Kindern bekommen oder besondere Wertschätzung, Liebesbeweise, und dann ist da noch irgendwie manchmal das Produkt dabei.
Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir reden lieber über Markus Söder und Diana Zimmermann, die Leiterin des Hauptstadtstudios des ZDF, die besagten Markus Söder interviewt hat bei Berlin direkt. Und das Interview hat für ein bisschen eine Welle gesorgt, weil es war nicht so ganz bis ins Letzte gelungen. Also was heißt gelungen? Es gab am Schluss da, also es war schon so ein bisschen konfrontativ angelegt, sage ich jetzt mal. Und am Ende wollte Frau Zimmermann dann Markus Söder so schnell abmoderieren. Dabei wollte der noch sagen, warum die GroKo mit unter CDU-Führung eigentlich gar nicht so uninnovativ und unerfolgreich war, wie sie so ein bisschen getan hat. Und dann meinte sie so ein bisschen, ja, jetzt haben wir aber keine Zeit mehr, jetzt müssen wir das Interview beenden. Und das sorgte dann auch so für ein bisschen Diskussionen. Aber damit wir wissen, worüber wir reden, holen wir die Hörerinnen jetzt ab. Und hier ist besagter Ausschnitt aus dem Interview.
Wir haben schwerste Krisen zu meistern gehabt. Schwerste. Denken Sie bitte an die Finanzkrise.
Ja,
denken
aber Sie wir bitte haben nicht so viele Krisen gehabt denken wie Sie momentan. Ich muss ja, das, leider hier darf ich einfach, Ende kommen. Ja, ganz ja, herzlichen Dank doch, nach Nürnberg,
Sie, Herr Söder. Sie können doch nicht einfach den Satz einfach so unterbrechen und abhören.
Wir müssen leider aufhören.
Also das war jetzt aber dann ein etwas unglücklicher Start für unser erstes gemeinsames Interview. Mhm. Denn den letzten Satz hätte ich schon noch gern gesagt, dass wir nämlich viele Krisen entschlossen gemeistert haben und eine solche wie jetzt könnten wir auch besser meistern.
Herzlichen Dank nach Nürnberg.
Gerne.
Gerne, ja. Zum Glück hat er dir noch gesagt.
Ich musste zwischendurch lachen.
Ja, ich habe es gehört. Es ist aber auch witzig. Ne?
Ja, also man muss dazu sagen, ne? Das Interview geht 5 Minuten 30
5
ungefähr.
5 Minuten 30, ja.
Genau. Exakt. Und es beginnt eigentlich so wie jedes Politiker-Interview. Ja. Also mit wem wollen Sie eigentlich koalieren? Ja, damit meinte Frau Zimmermann möglicherweise, würden Sie mit der AfD koalieren? Wer bietet sich denn da überhaupt an? Dann meinte Söder irgendwie nur, die Ampel ist überfordert. Wir brauchen Neuwahlen. Hat er also nicht so richtig beantwortet. Das schaut man dann halt mal, mit wem man koaliert, dann arbeiten Sie sich, fragte Frau Zimmermann, arbeiten Sie sich in die falsche Richtung ab, meint also, warum meckern Sie immer so viel über die Ampel, wo doch die Gefahr von rechts ist, hat er gesagt, jo, die gibt's, die Gefahr von den Rechtsradikalen, aber die Ampel ist einfach nicht stark genug, alles wird teurer, Zuschuss für die Elektroautos weg, Verdruss in der Bevölkerung, da muss jetzt eine starke Partei her. Und dann meinte Frau Zimmermann noch, die demokratischen, die beleidigen quasi, also die CDU, CSU beleidigt das Amt des Kanzlers. Also es so, das waren so, genau, es war konfrontativ geführt. Aber so, ich meine, es ist immer die Frage, warum spricht man jetzt eigentlich mit dem Söder, ne? Oder überhaupt mit einem Politiker. Ja. Es gibt ja irgendwie, und dann ist es entweder ein informatives Gespräch, weil man irgendwas rausholen will, was man vorher vielleicht noch nicht wusste. In dem Fall war es halt so provokant angelegt, ne? Ja. Und dann war halt dieser Punkt, den du angesprochen hast, diese These von Frau Zimmermann, also die GroKo hat in 16 Jahren unter Merkel eigentlich, oder überhaupt 16 Jahre Merkel, haben quasi die Infrastruktur von Deutschland zerlegt, ja. Da wurde nichts investiert. Und das muss jetzt die Ampel ausbaden.
Ja. Ja.
Und dann hatte Söder aber irgendwie nicht sehr viel Zeit, um darauf zu reagieren. Ist schon klar, dass er sagt, stimmt nicht, ja. Mhm. Wie kommen Sie darauf, hat er gesagt. Oder ich weiß nicht, ob das so stimmt, was Sie da sagen.
Ja, das weiß
und dann,
ich jetzt nicht, ja.
Ja, was ich nicht so ganz verstanden habe, ist klar, diese Sendung ist 20 Minuten lang. Das muss man irgendwie reinkriegen, aber es war schon arg zum Ende hin verstolpert von ihr, fand ich jetzt, ja. Weil man hätte ihn ja mindestens ausreden lassen können.
Hat er ja dann auch gemacht und war ja dann auch gar nicht so lange, diesen Satz noch zu Ende zu bringen. Mich hat das ein bisschen erinnert gegen Ende hin an diese Interviews, die es täglich beim Deutschlandradio gibt. Die sind ja morgens immer so 7.15 Uhr relativ eng getimt. Das sind auch immer namhafte Politiker im Interview und dann kommen halt 7.30 Uhr hart die Nachrichten rein. Ne? Und manchmal kriegen die es auch nicht so richtig hin mit der Zeit. Es ist live. Ich weiß gar nicht, war das jetzt live bei Berlin direkt? Wahrscheinlich auch, mutmaße ich jetzt mal. Ja. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall beim Deutschlandfunk ist es immer live morgens, dieses Interview, Politiker am Telefon. Und manchmal merkt man schon, oh, die gehen jetzt aber hart auf die 37 zu, ob sie die Kurve noch kriegen. Und dann sagt der Interviewer noch immer so, ja, jetzt müssen wir noch ganz schnell das Thema Migration kurz ansprechen. Und dann holt das Gegenüber der Politiker schon Luft und man weiß, das wird jetzt nichts mehr. Und dann gehen die manchmal hart rein, die Interviewer, und sagen, so, jetzt, sorry, wir müssen abgeben zu den Nachrichten. Und tut mir leid, ja. Und das verstehe ich dann in dem Moment, das kann man jetzt auch sagen, ist von der Interviewkunst her, hätte man sich's denken können vielleicht, ich habe ja die Nachrichten, die da kommen, ich muss da raus, muss ich jetzt noch so ein Riesenfass irgendwie 30 Sekunden vorher aufmachen? Aber das war jetzt hier so nicht der Fall. Also hat man nicht so den Eindruck gehabt, dass sie ganz hart raus muss. Er hat ja auch noch den Satz bequem zu Ende sagen können. Und da hat sie so ein bisschen der Eindruck ergeben, sie will ihn jetzt so ein bisschen abwürgen, weil das passt ihr jetzt nicht so richtig, was er da so sagt. Zumindest war es der Eindruck, fand ich.
Das glaube ich nicht. Da hat wahrscheinlich jemand gesagt, jetzt mach mal schnell den Laden dicht. Weil das Problem
souveräner,
eleganter machen müssen. Ne? Also einerseits finden wir das natürlich also als Journalisten gut, wenn da jemand Paroli gibt und auch mal ein bisschen so fragt, dass da was vielleicht als Antwort bei rauskommt, was nicht so gestanzt ist. Auf der anderen Seite hat sie eben diese These aufgestellt, in 16 Jahren nicht richtig investiert. Im Grunde alles wahrscheinlich Bahn, Bildung, was weiß ich, ja, das hat sie selber auch nicht so ausgeführt. Die Infrastruktur nicht ausreichend ausgebaut, jetzt muss es ausgelöffelt werden. Und er hatte tatsächlich, bis sie gesagt hat, so, jetzt müssen wir aber leider Schluss machen, wenig Gelegenheit. Er hat jetzt, war schon klar, dass er das anders sieht, aber da hätte man vielleicht noch eine halbe Minute geben müssen, damit er da seinen Satz dazu sagt. Und dann hätte man es auch gut sein lassen können.
Aber warum hat dieses Interview oder dieses etwas verstolperte Interview jetzt so ein großes Medienecho gefunden? Das war einmal, wurde der Vorwurf erhoben, dass die Frau Zimmermann vom ZDF hier so eine Art regierungsfreundlichen Journalismus macht, weil sie so die Position der Regierung, der Ampel so vertritt und dann eben zu regierungsfreundlich ist und dass sie praktisch das Interview abbricht mit dem Oppositionspolitiker Söder von der Union. Das ist jetzt wiederum aber auch ein bisschen, fand ich, nicht ganz korrekt, weil es ist ja auch die Aufgabe der Interviewer, immer so eine Gegenposition zu dem Interviewten einzunehmen. Also in dem Moment, wo jetzt jemand den Söder interviewt, muss man den schon kritisch befragen und von mir aus auch eine Gegenposition zu seiner Position einnehmen, um ihm praktisch so ein bisschen aus der Reserve zu locken und kann ja jetzt nicht einfach alles, was die Union gut findet, da so gemeinsam mit Markus Söder auf die Ampel eindreschen. Das wäre jetzt ja auch nicht journalistisch gewesen.
Ich fand, es war halt nicht so ganz klar, worauf sie eigentlich hinaus wollte, außer halt eben Söder mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Es fehlte so ein bisschen das Erkenntnisinteresse.
Ja. Und auch die Vorbereitung war so ein bisschen handwerklich vielleicht. Das ist jetzt blöd, das so über so ein Interview. Aber so wirkte es halt. Ich hatte das Gefühl, sie will so ein bisschen die Marietta Slomka machen. Also hart reingehen, hart fragen, den Politiker in die Enge treiben, hat aber irgendwie nur so halb mittelgut geklappt und gegen Ende
hin. Also wie gesagt, im vorderen Teil fand ich das relativ gut und normal, also das so. Was natürlich, du hast gesagt, warum hast du das jetzt für Aufsehen gesorgt? Auch aus einem anderen Grund, und das lässt jetzt nun Söder nicht so besonders gut aussehen. Zum einen fand ich es ganz irgendwie ganz gut, wie er gesagt, ich könnte mich doch hier jetzt nicht einfach, das fand ich total menschlich nachvollziehbar, der war total verdattert, hat gesagt, also und das war jetzt auch gar nicht so, hier, ich bin der Markus Söder und ich muss zu Ende sprechen können, sondern das war so eine menschliche Reaktion, so wie, aber was er dann gesagt hat, war natürlich Quatsch, ja, das hätte er sich sparen können.
Was meinst du?
Das war ja jetzt aber ein etwas unglücklicher Start. Ja,
das hatte so fast schon so einen leicht, ich weiß nicht, interpretiere ich das hinein, einen leicht fast drohenden Unterton.
Ja, eben, ne? Also das fand ich total deplatziert, weil das ist so, vielleicht wird es kein zweites Interview geben, Also das hat dann wieder ihr natürlich auch Punkte gebracht, glaube ich, so bei denen, die das kommentiert haben, weil sie gesagt, das ist doch eigentlich ein Lob für die Interviewführung, wenn sich nachher der Politiker beschwert.
Ja, klar. Ja, nicht nur, ne? Das war von beiden Seiten.
Haben ja, da ich sag ja, aber ja, ja, der Satz war einfach vollkommen war unnötig.
Ja. Von Söder jetzt.
Und man ahnt halt, wie die Politiker dann auch manchmal, vielleicht, wenn das Aufnahmeton, die Kamera aus ist oder so, mit Journalisten reden und sagen, na, das, so, ne, da wird so eine Verbindung hergestellt, wir machen hier doch was zusammen und da wollen wir doch beide irgendwie gut aussehen und da gut rauskommen. Und das war ein unglücklicher Start. Das fand ich auch so ein bisschen paternalistisch irgendwie, so bewertend, dass er damit nicht zufrieden sein konnte, auch verständlicherweise, wie sie das Gespräch beendet hat, es ist richtig. Aber gleichzeitig ist diese Art von Kommentierung eigentlich auch Wasser auf die Mühlen derer, die immer sagen, ja, was ist das da zwischen Politik und Medien? Ja, ja, die verstehen sich so gut. Warum braucht es denn einen glücklichen Start für ein Interview, wo Markus Söder nachher sagen muss,
da waren wir beide zufrieden.
Mal gut gelaufen.
Ja, das war ja, gut. Ja, das stimmt. Ja, so. Da hast du absolut recht. Und die Aufarbeitung in den Medien war auch teilweise nur bedingt geglückt. Uns ist ein Artikel aufgefallen von einem Rhetorikexperten beim Focus Online als Expertenbeitrag gelabelt, also nicht von der Redaktion, sondern so eine Art Gastautor, der das Ganze aus Rhetoriksicht analysiert hat. Und das hatte ich mir durchgelesen erst. Und dann fällt einem auf, der Mann baut seine Argumentation darauf auf, dass das Interview nur 90 Sekunden lang gewesen sei. Und da ja viel, viel zu wenig Zeit gewesen sei, für Markus Söder adäquat zu reagieren. Jetzt war das Interview aber halt 5 Minuten und 30 Sekunden. Und sah so aus, als ob der Experte da nicht das eigentliche Interview gesehen hat, sondern vielleicht einfach nur einen Ausschnitt auf Social Media. Also, und darauf dann so eine Analyse aufzubauen, auch gewagt.
Ja, das ist dann so vielleicht so ein Expertenbereich von Focus Online, glaube ich, ne, wo dann Experten ihre Meinung
kundtun können.
Ja. Und das wird wahrscheinlich dann nicht so hart.
Nicht hart kontrolliert, deswegen steht auch ganz groß drüber, ist nicht Teil der Redaktion und so.
Ja. Ja, wird aber über Focus Online verbreitet,
genau, damit die ihren Traffic bekommen. Das überliest man also auch gerne mal sowas dann, ne?
Ja, also wenn man das jetzt so einordnen wollte in so dieses Spektrum spektakuläre Politiker-Interviews, glaube ich, wird es am Ende nicht so einen großen Platz einnehmen.
Und das vor allem fragt man sich, da müssen wir noch das kurz ansprechen, im Hintergrund waren immer so Bilder eingeblendet, so Standbilder, das haben wir dann immer mal so, ja, Friedrich Merz und so, wie er was sagt, das hat ja noch Sinn ergeben, ja, als Oppositionsführer, oder dann hat man von hinten die Merkel gesehen, wie sie so winkt, wahrscheinlich beim Zapfenstreich war das, glaube ich, so abdankt. Und dann war aber die ganze Zeit, also gefühlt über Minuten, ein Hackklotz mit Hackebeil abgebildet. Und da fragt man sich, was soll denn das jetzt symbolisieren?
Ja, und so eine Hand mit so einem blonden Schopf,
als wenn da jemand so einen Kopf.
Ach so?
Also ja, ich meine, ich glaube, das war Frau Merkel. Das
sah ja fürchterlich aus.
Ja, das sah ganz schlimm aus. Das war Frau Merkel, glaube ich,
so wie aus einem Gruselfilm.
Ja. Ach so. Man sah nur so die Silhouette, die Haare. Also ich meine, dass es Angela Merkel von hinten war, beim Zapfenstreich. Aber wo ich mich echt gefragt habe, was soll denn der Hackklotz? Ja, weil der Söder so ein grober Klotz ist, vielleicht so eine unterschwellige Botschaft, ich weiß es nicht.
Ja, das war ein bisschen
Bildauswahl, strange, aber warf Fragen auf.
Ja, da hatten sie keine normalen Bilder mehr aus dem Bundestag. Ja. Ja, aber sozusagen, wie reiht sich das ein? Also es war jetzt sicherlich kein Highlight. Es war irgendwie schlechtes Zeitmanagement, vielleicht auch die Redaktion im Hintergrund schuld, die Frau Zimmermann gesagt hat, jetzt aufhören, sofort raus. Im Hintergrund drängelt irgendwie eine andere Sendung, ist aber keine Entschuldigung. Natürlich, wenn man am Ende eines Interviews nochmal, hast du ja eben auch gesagt, nochmal so eine steile These aufwirft, nur irgendwie Mist gebaut in den Merkel-Jahren, fand ich auch als These sehr interessant. Ja. Dann kann man jetzt nicht erwarten, dass der sagt, nö, stimmt nicht, und dann nicht weiter irgendwas dazu absondern will. Ne?
Ja, okay. Gut. Also, Schwamm drüber. Gut, ja. Nächstes Thema, auch ein gerne genommener Dauerbrenner. Unser Elon Musk aus den USA hat mal wieder Ärger in Europa mit der EU. Die EU eröffnet jetzt ein Verfahren gegen X, vormals Twitter, wegen möglichen Verstößen gegen den Digital Services Act. Worum geht's da genau?
Es geht im Wesentlichen um den Kernvorwurf, dass bei X zu viele Desinformation verteilt wird, verbreitet wird und dass X zu wenig dagegen tut, diese Desinformation in den Griff zu bekommen. Also Digital Services Act ist dazu da, dass diese großen Plattformen, sehr große Plattformen und größere, dazu zu verpflichten, dass sie Moderationsinhalte einhalten, dass sie die Privatsphäre der Nutzer schützen, dass sie Transparenz auch herstellen über ihre Art, Inhalte zu managen. Und die EU ist jetzt der Meinung, Thierry Breton, der zuständige Kommissar, das machen die nicht ausreichend, hat auch sogar schon mal damit gedroht, Twitter oder X in Deutschland, Quatsch, in der EU dicht zu machen, weil die einfach ihren Verpflichtungen demnach nicht nachkommen. Es werden gleich Strafzahlungen von bis zu 6% des weltweiten Umsatzes in Aussicht gestellt. Und mein Eindruck ist jetzt, sie wollen da möglicherweise erstmal so ein Exempel statuieren. Ne? Was dann dabei rauskommt bei dem Verfahren, wissen wir natürlich noch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass das Ergebnis offen ist, aber es besteht sozusagen dieser Anfangsverdacht, die tun nicht genug. Ja? Und wir wissen ja, dass Elon Musk sich auf die Fahnen geschrieben hat, Meinungsfreiheit sehr groß zu schreiben und dann vielleicht auch Inhalte nicht löschen zu lassen, die vielleicht unter dem vorherigen Eigentümern gelöscht worden wären. Und da scheint es so einen kleinen Clash zu geben.
Zumal er auch das Team ja für diese Content-Moderation deutlich reduziert hat und es Untersuchungen gibt, wonach die Hassinhalte und Fake-Inhalte auf X deutlich zugenommen haben sollen unter seiner Ägide. Ich kann mir nur ganz schwer vorstellen, wie so eine Untersuchung tatsächlich stattfindet, also wie die das nachweisen wollen, dass er zu wenig tut, weil sie müssten ja dann konkrete Einblicke wirklich haben, wie die Content-Moderation stattfindet, wie viele Leute da wo arbeiten und wie vielleicht auch die automatisierten Prozesse funktionieren, um da irgendwelche illegalen Inhalte rauszufiltern. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass X den der EU jetzt da so weitreichende Einblicke gewährt.
Aber dazu sind sie verpflichtet. Dazu
sind laut, sie verpflichtet
diesem Gesetz.
Ja, okay. Und,
möglichst große Transparenz herzustellen. Das ist jetzt von außen total schwer zu beurteilen. Es gibt die Süddeutsche beispielsweise, hat jetzt geschrieben, X sei ein Höllenschlund, das ist nach meiner Wahrnehmung, aber ich folge dann vielleicht den falschen Leuten oder mir wird vielleicht auch das Falsche da reingespielt. Höllenschlund nicht, ich sehe schon Inhalte zunehmend, die werblicher Natur sind, aber mehr so qualitativ nicht so hochwertig, ja. Also,
ja gut, Werbung halt für Schrott.
Ja, für die Werbung
sieht man sehr viel.
Also Markenwerbung sieht man immer weniger. Ja. Da hatten wir ja auch neulich schon mal. Ja.
Dass Elon Musk ja auch zu den Werbekunden gesagt hat, go fuck yourself.
Genau, dass da jetzt so viel mehr Hass und Hetze, heißt es ja gerne, verbreitet wird als früher. Das ist schwer zu überprüfen, würde ich sagen. Wenn man sich nicht aktiv auch in diesen Höllenschlund, den die SZ da sieht, hineinbegibt. Ne?
Ja. So. Also im Gegenteil, also klar, man findet diese Hetzinhalte auf X schon. Ich habe auch nur meinen eigenen Eindruck, und der ist auch, dass es die früher auch schon gab. Da habe ich auch schon Hetzinhalte gefunden. Ob das jetzt so viel mehr sind als früher, also so wie manche tun, dass das jetzt ein brauner Hassmob ist, der komplett entfesselt ist, den habe ich jetzt zumindest auch nicht. Was ich tatsächlich.
Aber du findest es bestimmt, wenn du aktiv danach suchst. Ja. Aber genauso gibt es ja auch jugendgefährdende Inhalte, zum Beispiel bei TikTok oder Insta.
Das ist halt auch eine andere Frage. So. Das war ja auch im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg und Israel, dass auf TikTok wahnsinnig viele Falschinformationen verbreitet werden. Das ist ja auch eine Riesenplattform. Da krähen jetzt irgendwie nicht so viele danach. Ich wollte aber noch sagen, was ich eigentlich bei X ganz gut finde, ist diese Kontextfunktion. Ja, man darf das nicht sagen. Aber
doch, doch.
Dieses, wo dann immer unter manchen Tweets, teilweise auch sogar unter Werbung steht, Nutzer fügen hier Kontext hinzu, das gezeigte, die gezeigte Szene kann so gar nicht stattgefunden haben, weil das Foto ist schon von dann und dann und gar nicht mehr aktuell oder so. Ne?
Ja.
Also das finde ich tatsächlich oft hilfreich, muss ich sagen. Ich überprüfe das jetzt auch nicht, ob diese Informationen von den Nutzern jetzt tatsächlich stimmen, aber häufig habe ich den Eindruck, dass da tatsächlich ein ganz nützlicher Kontext hergestellt wird.
Ja, es ist ganz hilfreich, finde ich auch, wobei natürlich auch da wieder das instrumentalisiert werden kann, aber ich fand da bislang ganz sinnvolle Kontextualisierung von den Nutzern. Mein Eindruck ist jetzt, X wird wahrscheinlich nicht so konform mit den Anforderungen der EU sich verhalten haben bisher, dann sind die schon mal ein bisschen auf Zinne und sagen, wenn der uns da, der Musk, wenn der glaubt, er kann sich da eine Extrawurst braten gegen unseren DSA, dann sollen wir ihm mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und dann wird jetzt halt X zum Erst- und Ernstfall sozusagen für die EU, um zu zeigen, dass das ein Gesetz ist, was eben auch was macht und Konsequenzen hat. Das Schlimmste wäre für die ja, also für die europäischen Politiker, die das beschlossen haben, dass das so ein zahnloser Tigergesetz ist, wo alle nur dann da im Hintergrund drüber lachen, weil da eh folgenlos ist. Ne? Also die sind fast so ein bisschen gezwungen, sich den rauszupicken, die Plattform, die am renitentesten ist, und denen dann was aufzuerlegen.
Das offensichtlichste Ziel ist, ja, weil
Elon
Musk ja nun weiß Gott immer Anlass gibt und es jetzt auch nicht so unpopulär ist zu sagen, wir gehen jetzt mal gegen den Elon Musk vor.
Ja, also
gefallen,
von daher
kann es ihm nicht, weil diese Drohung mit 6% vom weltweiten Umsatz, das ist schon, das wäre schon ein erkleckliches Sümmchen. Ne?
Auch wenn der Umsatz jetzt nochmal gesunken ist.
Ja, genau. Apropos Umsatz und X war in der Financial Times jetzt zu lesen, da so viele Werbekunden davongerannt sind, versucht man jetzt einen Neustart in Sachen politischer Werbung. Es wurde wohl so eine Art Taskforce von 10 Personen gegründet, die vor allem in den USA die beiden großen Parteien, die Republikaner und die Demokraten, jetzt da belatschen, doch bitte politische Werbung bei X zu schalten. Das war unter den Vorgängern von Musk, hat man die politische Werbung von Twitter mal verbannt, weil die Befürchtung da war, dass es irgendwie Einflussnahmen geben könnte, Fake News verbreitet werden könnte über bezahlte politische Kampagnen. Jetzt soll das in größerem Stil zurückkehren. Wie in der FT zu lesen war, erhoffen sie sich bei X 100 Millionen Dollar Umsatz über politische Kampagnen, wobei die Experten sagen, no way, also das ist eine absolut utopische Summe, könne man niemals erreichen. Und es ist wohl auch schon so, dass gerade die Demokraten natürlich schon so ein bisschen abwinken und auf X jetzt nicht unbedingt so werben wollen, weil die sagen, ja, unsere ganze Klientel, die wandert da ja eher ab. Ja, und geht dann zu Blue Sky und Mastodon oder eben Threads, wo wir jetzt auch noch kurz drüber reden möchten. Ja, was hältst du von diesem politischen Vorstoß? Ich glaube auch nicht, dass das so richtig fruchtet. Es wirkt ein bisschen wie Verzweiflung. Ne?
Ja,
und auch also noch mit 10
man
Personen.
Weiß, man muss was tun.
Ja,
ja also ist, also auch bei dem, also einerseits wird die EU ja auch aus den USA manchmal dafür gefeiert, dass sie so schön regulieren und so gute Ziele haben, wo sie es selber nicht hinkriegen und in Amerika eher gewehrt wird bislang, weil man ja auch weiß, diese Unternehmen können nur funktionieren, wenn sie sich ausbreiten und auch Freiheiten haben, ne? Und Andererseits bleibt dann vieles so ein bisschen im Ungefähren stecken. Aber wie gesagt, also ich glaube, dieses mit dem DSA, das sind ja auch so Themen, mit denen kennt sich keiner so richtig in der Tiefe aus. Aber das wird noch wichtig sein, weil das einfach die Art und Weise, wie diese Plattformen agieren, beeinflussen wird, ob die wollen oder nicht und ob das gut ist oder nicht. Und deswegen sollte man es auch ein bisschen im Auge behalten. Und wo wir über Threads sprechen, ja, die sind ja auch mit Verzögerung jetzt gestartet in Europa oder in der EU. Ja, EU eigentlich, ne? Ja.
Threads, und das ist ja sozusagen die Twitter-Alternative von Meta, dem Facebook-Konzern, schon eine Weile in den USA erhältlich, hat dort einen sogenannten Raketenstart hingelegt von 0 auf 100 Millionen Nutzer in, hast du nicht gesehen, so 5 Minuten so ungefähr. Da haben schon alle gesagt, uiuiui. Aber dann ging die Kurve auch schon wieder steil nach unten, also die Zuwachskurve. Es wurde sehr ruhig, relativ schnell um Threads wieder. Der Clou war so ein bisschen, dass die Zuckerberg Company Threads mit Instagram verknüpft hat, sodass man nicht so ganz bei Null starten musste, sondern praktisch wer auf Insta schon ist, der und bei Threads sich anmeldet, der hat dann automatisch die ganzen Leute, denen man auf Insta followt, da auch schon im Säckel gehabt. Das galt da am Anfang so ein bisschen als super Booster. Und die sind jetzt auch hierzulande gestartet. Es gab schon so ein bisschen Medienecho. Die interessierte Bubble hat das, ja, beäugt und sich sofort angemeldet. So ich auch. Bist du auch angemeldet?
Ich bin auch angemeldet, natürlich. Aber ich folge niemandem und niemand folgt mir.
Aber wieso nicht? Du bist doch auf Insta auch, oder?
Ja, aber da habe ich irgendwann irgendwann gelöscht und dann war es alles weg. Und
hast du 0 Follower auf Threads?
Ich glaube 0, aber jetzt kommt hier gerade, ich wollte gerade nachschauen.
Aber du hast ja auch, bei Threads gibt es ja auch diesen Algorithmus, der dir alles Mögliche zusammenstellt, ja, wo er denkt, was dich interessiert.
Ich habe mich da noch nicht so richtig eingegroovt. Ich habe da mal gepostet was von unserem Podcast, aber hat keinen interessiert, weil, natürlich, 0. Ja.
Hier, Bill Gates bekomme ich hier reingespült in meine Timeline. Ja. If I had to make a prediction, I would guess we are 18 to 24 months away from significant levels of AI use. Ach ja, bla bla bla. Na, Barack Obama.
Das ist doch wohl relevant.
Ja, was will ich? Barack, ja, kommt hier so privater Account. El Hotzo kriege ich jetzt hier. Kinder sollten frühestens mit 18 einen Spotify-Zugang bekommen, weil sonst das altwürdige Handwerk des Raubkopierens verloren geht.
Aha. Wie wäre es, wenn die Kinder erst ab 18 einen YouTube-Account kriegen, El Hotzo?
Dann kriege ich hier, wen kriege ich hier
noch? Hätte nicht so viele Fans.
Twitter-Perlen, Umbenennung in Threads-Perlen, erst ab 500.000 Followings. Okay, ja, CNN kriege ich hier rein. Thomas Schmidt von Studio Bummens. Joe Biden, auch auf Threads, sagt...
Ja, der ist viel auf, den habe ich auch schon gesehen auf
Threads. Die Republika, Dr. Pop, kenne ich nicht. Erster Thread, Marvin Schade, der Medieninsider, auch ganz fleißig unterwegs. Aha. Also ich scrolle hier so durch und ich stelle fest, kein Hass bisher. Also habe ich auch so schon gemerkt, als ich mir das ein bisschen angeguckt habe, tatsächlich, es geht gefühlt zahmer zu, aber in beide Richtungen, finde ich. Also weder jetzt, dass ich da großen Hass gefunden habe, aber bisher auch nur gebremsten Witz. Also auf Twitter.
Das hat aber nicht unbedingt. Hängt das zusammen? Hass
und Witz?
Nee, ne?
Nein, nicht unbedingt, aber vielleicht. Es ist halt noch ein bisschen, ich will nicht sagen brav, aber also so, was ich an Twitter manchmal oder X, dass da auch mal wirklich so ein bisschen auf die Kacke gehauen wird oder so.
Ach, das findest du gut.
Ja, zumindest muss ich manchmal dann lachen. Also das habe ich jetzt so spontan bei Threads noch nicht gehabt. Was ich ganz clever finde, ist so rein technisch, wenn du jetzt Insta aufmachst, kriegst du auch in deinem Insta-Feed immer irgendwelche Threads vorgeschlagen. Und ich habe dann nach ein paar Leuten gesucht, ich sage jetzt aber nicht wen, denen ich auf Twitter folge, so ein paar Accounts, wo ich dachte, die füge ich jetzt auch mal bei Threads hinzu. Die waren dann aber alle nicht da. Das war für mich schon so ein leichter Downer gewesen, aber wahrscheinlich kommen die dann noch. Und es ist jetzt schon ein bisschen nervig, so zwei Twitter-artige Apps auf dem Handy zu pflegen. Ich finde aber, Fretz ist tatsächlich, also jetzt nur so meine Meinung, die bisher vielleicht größte Gefahr für X.
Ja, außer dachte X, ich auch. Ne?
X ist für sich selbst wahrscheinlich die allergrößte Gefahr. Ja? Aber so von außen, wenn jetzt alle gesagt haben, oh Mastodon oder Blue Sky Blue, da ja, müsst ihr jetzt hin. Das sind ja mehr so Nerd-Geschichten, habe ich den Eindruck. Und man teilweise kompliziert mit diesen Instanzen bei Mastodon. Und Threads legt die Einstiegshürde schon ziemlich niedrig. Da können auch so Doofies wie ich mich schnell anmelden. Da brauchst du jetzt keinen Invite von irgendjemandem. Ja. Brauchst keine Instanz. Da meldest du dich einfach an und los geht's. Ja. Ich finde auch das Design mit diesem Logo ganz hübsch. Und Facebook, Meta ist halt auch eine Commerz-Company, der gute alte Commerz. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn Elon Musk X richtig weiter zerlegt, dass sich das vielleicht tatsächlich entwickeln kann zu einer Alternative. Hm. Oder? Was meinst du?
Kann sein. Habe ich direkt nach der Bekanntgabe von Threads auch gesagt, ohne das Produkt gekannt zu haben. Ohne
Kenntnis der Sachlage, das ist immer
gut. Aber allein wegen dieser Verknüpfung mit Instagram kam mir das ganz clever vor vom Mechanismus, wenn es dann so funktioniert. Ne? Es kann natürlich sein, dass die Nutzer von Instagram eigentlich nicht so Interesse haben, dann nochmal auf so einer anderen Ebene
irgendwas abzuholen. Bei mir war auch sozusagen die Insta-Welt und die X-Twitter-Welt waren bei mir sehr getrennt. Also ich habe bei Insta ganz anderen Accounts gefolgt als auf X. Und das vermischt sich in dem Threads jetzt irgendwie so ein bisschen. Und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das finde.
Das ist plötzlich, als wenn du RTL und die ARD oder das ZDF und Sat.1 in einem hättest, keine Ahnung. So also ähnlich, die wollen ja auch weniger Nachrichten machen bei Threads, also anders als
und so, ja genau, die Politiker und so, die Deutschen scheinen mir noch nicht alle da zu sein auch.
Ja. Gut, wir beobachten das weiter und wir kommen zu unserem dritten Thema.
Und da bleiben wir auch gleich beim eben schon angesprochenen Fernsehen, das RTL und Sky, der freundliche Bezahlkanal, machen jetzt gemeinsame Sache und zwar in Sachen Formel 1.
Viel mehr.
Und
viel
Fußball.
Mehr. Nee, noch mehr.
Noch
also,
mehr.
Oh. Also eine strategische Partnerschaft gehen die beiden ein. Sky und RTL, also ein Bezahlangebot und ein Free-TV-Privatsender mit angeschlossenem Streamingdienst für 2 Jahre erstmal. 7 Formel 1 Rennen pro Saison live bei RTL. Einmal Premier League die Woche bei RTL Plus, also dem Streamingdienst. 3 Konferenzschaltungen der zweiten Liga pro Saison. Ja, das muss man sich dann extra im Kalender vermerken, wann die sein werden. Ja, und umgekehrt. Und umgekehrt übernimmt Sky von RTL, glaube ich, so ein paar Fußballspiele. Aber dazu kommen noch Rechte für Fiction, Blockbuster, die RTL dann zeigt. Und eine Zusammenarbeit in Produktion und Redaktion. Hä? Also es geht über den Sport hinaus, deswegen habe ich da
eben reingegrätscht. Überlesen, aber gut, deswegen ist einer hier vorbereitet ist.
Man will noch mehr Content gemeinsam nutzen. So, und was sagt uns das jetzt? Zum einen natürlich, dass Sky einen Partner offenbar dringend nötig gehabt hat, weil Sky geht es ja nicht so gut, Sky Deutschland.
Steht ja
die
auf dem
sollen
Verkauf,
ja schon seit Länge, genau, verkauft werden, nie so richtig offiziell bestätigt, aber eigentlich so ein offenes Geheimnis. Die haben ja auch angekündigt, dass sie keine Originals, keine fiktionalen Eigenproduktionen mehr machen werden erstmal, obwohl sie da ja mit Das Boot und Babylon Berlin zusammen mit der ARD und der Pass, glaube ich, hieß
ja,
es.
Ja, genau.
Nicht unerfolgreich waren, zumindest in der Wahrnehmung, wie das dann tatsächlich gelaufen ist, wissen wir nicht, aber es gab Fortsetzungen, das ist ja immer schon ein ganz guter Hinweis darauf, dass es irgendwie funktioniert hat, aber das wollten sie nicht mehr machen, zu teuer halt, ja. Mhm. Und jetzt über den Sport, das ist ja eigentlich immer von Sky sozusagen der erste Grund war, warum man früher Premiere und dann Sky abonniert hat, weil es da Sport zu sehen gab. Jetzt diese Partnerschaft mit RTL und dass ein Privatsender, der frei zu sehen ist und ein Bezahlangebot, gemeinsame Sachen machen, ist eine Novität eigentlich, was jetzt so ein Paket angeht, das über einen längeren Zeitraum.
Wobei früher ja war RTL ja auch schon mal Heimat der Formel 1, zumindest im Free-TV. Da haben sie auch Sublizenzen, wenn ich das richtig gelesen habe, von Sky oder Premiere vielleicht früher noch benutzt, aber deutlich in reduzierterem Umfang als jetzt. Ne?
Ja, genau. Das hat jetzt mehr so einen größeren strategischen Hintergrund offenbar.
Wobei natürlich, also sowohl RTL hat sich damals von der Formel 1 verabschiedet, weil die Quoten nicht mehr so gut waren, und bei Sky sind sie wohl auch deutlich zurückgegangen, die Quoten für die Formel 1. Also so ein bisschen hat es natürlich auch den Eindruck, dass sich da zwei zusammentun. Will jetzt nicht sagen, die es nötig haben, aber Sky hat es schon nötig. RTL ist eigentlich ja noch als Privatsender erfolgreich.
Ja, also RTL geht es deutlich besser als ProSieben.
Genau, ist in der Partnerschaft der stärkere Partner
wahrscheinlich. Ich glaube, mein Eindruck ist, dass RTL hier eigentlich mehr davon hat und diese Schwäche von Sky ja nicht ausnutzt, weil die haben ja auch was davon, aber so ein bisschen der Profiteur dieser Lage ist. Ja. Ne?
Die Sky hat Geld, wahrscheinlich zahlt RTL dann dafür, dass sie diese Inhalte zeigen dürfen.
Ja, oder die vermarkten
das. Und vermarkten das natürlich entsprechend.
RTL, den Formel-1-Rennen kannst du wahrscheinlich nach wie vor ganz gut vermarkten. Also so. Und man sieht auch, dass es da neue Koalitionen gibt, die, glaube ich, dringend nötig sind, weil sich diese ganze, auch die Streaming-Welt so konsolidiert. Man sieht ja gerade Warner Brothers und Paramount sprechen über eine Fusion oder eine Übernahme von Paramount als kleinerem Partner. Das wird sich, glaube ich, im nächsten Jahr sehr viel neu sortieren.
Ja, und wahrscheinlich steigen die Preise wieder beim Streaming, auch nächstes Jahr. Ja, also meine Welt ist es nicht. Formel 1 und auch Konferenz der zweiten Liga werde ich jetzt nicht fiebernd vor dem Fernseher sitzen, aber Sport ist natürlich fürs Fernsehen immer noch jenseits von Streaming durch den Live-Charakter und so weiter ein wahnsinnig wertvoller Inhalt, und gut, RTL greift hier zu, nimmt das gerne mit, auch für die, um RTL Plus nochmal ein Stück weit attraktiver zu machen sicherlich. Ja, eigentlich ein guter Move für die. Es bleibt interessant, was mit Sky weiter passiert, weil irgendwie so wie es jetzt läuft,
kann es nicht weitergehen. Es kam ja zum Beispiel, wo wir über Sport und Sky reden, gerade die Meldung, dass Wimbledon künftig nicht mehr bei Sky zu sehen sein wird, sondern bei Amazon Prime. Und The Zone, der große Mitbewerber eigentlich von Sky im Bundesliga-Fußball, will weltweit 1 Milliarde Dollar an neuem Kapital einsammeln. Ne? Mhm. Also
wer gibt das denn?
Nein, gut. Ja, mal sehen.
Irgendwann wird es schon finden.
Abu Dhabi vielleicht.
Abu Dhabi,
der Telegraph.
Die Scheiß.
Ne? So, also Notfall, gleichzeitig. Gleichzeitig habe ich auch noch gelesen, too much information vielleicht, aber diese Super League, die darf ja jetzt starten, wenn man denn möchte, also diese 12 europäischen Fußball-Clubs.
Ist das noch ein Ding? Das wurde doch immer mal wieder angekündigt und dann wieder abgeblasen.
Ne? Ja, weil dagegen sozusagen rechtliche Bedenken waren. Jetzt hat der Europäische Gerichtshof da den Weg freigemacht. Und ob die starten, weiß natürlich noch keiner. Bayern München wäre dabei. Aber die haben schon angekündigt, Bernd Reichert, ehemaliger RTL-CEO, dass sie, wenn das durchgeht, das im frei empfangbaren Fernsehen zeigen wollen, diese Spiele, und zwar werbevermarktet. Ne? Mhm. Das wäre dann ja auch nochmal ein Angriff eigentlich auf die Geschäftsmodelle der Bezahlangebote. Ja. Also es ist gerade im Sport super spannend.
Und es zeigt sich auch nochmal wieder, man darf die Werbung nicht abschreiben, ne? Als Finanzierungssäule der Medien, weil zwischendurch ja immer nur die Subscription Economy hochgehalten wurde. Aber ohne Werbung geht es halt dann doch irgendwie nicht. Ne? Sieht man ja auch an den Streamern, die da ja auch eingeschwenkt sind auf den Kurs.
Total.
Ja.
Gut, wir haben dann
unsere Sendung vor dem 4. Advent, steigt sich dem Ende zu. Wir bleiben besinnlich. Nächste Woche melden wir uns mit einem sehr, sehr ausgefeilten und thematisch durchdachten Jahresrückblick. Ja, so viel kann man schon verraten. Man kann uns schreiben unter kontakt@medien-woche.com. weil wir sind halt international auch unterwegs. Ansonsten, schönes Wochenende, Nerven behalten, ja, trotz des schlechten Wetters,
gute Laune, Fest, Trumpf, gute Erholung.
Ach ja, stimmt. Nächste Woche
ist ja, es ist ja nicht nur der, es ist nicht nur der vierte Advent, es ist auch Heiligabend.
Steht ja unmittelbar vor der Tür, ich vergesse das immer wieder. Schöne Weihnachten, frohe Weihnachten. Mhm. Wir hören uns nächste Woche wieder an dieser Stelle. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.